guten Morgen auch von mir. Ich habe Allianz Gebetsabend das schon mal erwähnt. Es gibt gerade von der Deutschen Evangelischen Allianz eine Aktion 100 Tage Gebet für die Regierung, für die neue Regierung. Normal hat die Regierung 100 Tage Schonfrist. Das ist in Corona-Zeiten und in Kriegsgefahr in der Ukraine etwas schwierig. Von daher fällt diese Schonfrist quasi weg. Aber die Allianz hat es als Anlass genommen, aufzurufen zum 100-Tage-Gebet für die Regierung und auch nochmal speziell für die Bundestagsabgeordnete aus dem jeweiligen Wahlkreis. Und ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst. Wir haben hier in dem Wahlkreis, wo wir Geildorfer zuhören, 4 Bundestagsabgeordnete auf dem typischen Bildchen drauf, habe ich euch einen Zettel zusammengestellt. Wer sich an diesem Gebet beteiligen will, ich würde da wirklich gerne dazu einladen. Das ist ja auch das Hauptgebetsanliegen, was jeder Christ haben sollte, für die Regierung zu beten. So schreibt ja Paulus. Dann nehmt das Ding mit in A4 oder, wer noch gute Augen hat, in A5. Betet für die neue Regierung und vor allem auch für unsere 4 Abgeordneten aus dem Wahlkreis. Dankeschön.
Ja, wir haben heute einen besonderen Gast von der Gastpredigt, die Geschwister von der Süddeutschen Gemeinschaft in unserem kleinen City. Kommt doch mal bitte nach vorne. Das sind hier nicht, wir waren die letzten Monate öfters in Kontakt und so ist auch der Gedanke entstanden, dass er mal hier predigen könnte und ich habe ein paar Bilder mal in Münchheim predigen. Und ich habe gedacht, manche kennen ihn schon länger, kennen ihn vielleicht, andere kennen ihn gar nicht. Und es ist ja immer gut, so 3 Fragen so jemanden zu stellen, der zum ersten Mal hier ist. Und ich weiß ja jetzt schon ein bisschen was von dir, lieber Sigi. Ich weiß zum Beispiel, dass du in der Weltstadt Berlin gewohnt hast. Und du kannst uns ja mal kurz erzählen, wie man von der Weltstadt Berlin ins Welsdorf und in Münchheim kommt.
Du hast schon recht, Rainer. Wir waren ja davor in Kapstadt und dann in London und dann in Berlin und dann nach Untermünchheim. Und die Untermünchheimer haben sich schon sehr geehrt gefühlt, wenn immer ich diese Aufzählung gemacht habe.
Die Ehrenbürger sind schon willkommen.
Ungefähr, dass sie in dieser Reihenfolge drin waren. Aber das hat eigentlich einen ganz simplen Hintergrund. Ich komme ja aus der Gegend, ich komme aus der Nähe von Bischofsheim, Renkheim, Wertheim da hinten raus, Bad Mergentheim. Und als unsere Kinder eben auf dem Weg waren, meine Frau ist auch ein bisschen ländlicher aufgewachsen, da war bei uns einfach der Wunsch da, so ein bisschen wieder von der Stadt aufs Land für die Anfangsjahre und in die Nähe meiner Familie, die hatten wir viele Jahre nicht, hatten wir nicht viel von denen. Und so kam es, dass wir uns hier unten festgemacht haben.
Genau. Okay, also unten kein kleines Welsdorf, aber große süddeutsche Gemeinschaftsgemeinde, das heißt eine Gemeinschaftsgemeinde. Wie kommt es, dass in so einem kleinen Ort so viele Leute gibt, dass es ein Gemeinschaftspastor von der Leipzig sind, sogar eine Jugendreferentin in Afrika Leipzig sind? Wie kommt es?
Ja, also wenn man die Untermünchheimer so ein bisschen kennt, weiß man schon, die sind ein bisschen speziell und so sind sie, glaube ich, auch im Verband bekannt. Die Sache ist schon die, dass wir öfters dann mal so, wenn wir die Gemeinde betrachten, sehen, also direkt aus Untermünchheim sind es schon, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur so 30-40% vielleicht der Gemeinde oder haben dann schon ein recht großes Einzugsgebiet. Wir sind ein recht bunt zusammengewürfelter Haufen. Aber ich glaube so über die ganzen Jahre und Jahrzehnte, wo es uns gibt, gab es immer so einen sehr starken Kern von Menschen, denen es wirklich wichtig war, dass da Gemeinde gebaut wird. Und die konnten den Leuten einfach auch immer wieder sehr gut vermitteln und ich gehe nachher in der Predigt auch so ein bisschen drauf ein, gute Ziele zu setzen und dann das auch zu ermutigen, da zu unterstützen, finanziell das auch zu unterstützen. Und da ist einfach eine große Überzeugung da, dass man also ein Prediger sowieso gebraucht ist, aber auch eine Jugendreferentin, weil einfach es heute sehr speziell geworden ist, Jugend für den Glauben erreichen zu können. Und das haben so, wie es kühl hat, die Menschen einfach echt gut angenommen
also eher nur am Rande, aber bin auch dann ein bisschen dran. Stolz präsentiert den Jahresabschluss, dass die Schwäbische Halle einen Überschuss haben. Ich sage, es wird viel, aber sie haben einen Überschuss. Und habe gedacht, das ist nicht eine gute Frage, wie macht man das, weil wir haben ein Defizit, wir haben ein Defizit bei uns im Bezirksleitungskreis, wir haben 4.000 Euro Defizit gehabt im letzten Jahr. Habe gedacht, wie machen wir das mit dem Überschuss in Corona-Zeiten? Das fällt ja viel aus, ne? Also es fällt ja aktuell ja viele Präsenzveranstaltungen, die damit verbundenen Opferfallen aus. Wie kriegt man das hin, dass wir da einen Überschuss machen?
Du warst ja dabei gesessen und hast gesehen, dass wir auch überrascht waren. Also das war nicht so, dass wir gesagt haben, ja, also eigentlich zu wenig oder so. Also das, wir sind uns da absolut drüber im Klaren, dass das echt ein großes Geschenk ist, was da auch passiert ist. Und man da also nicht irgendwie alles erklären kann. Ich denke, was eine Sache, die mir einfach in all den Jahren, seitdem ich da bin, wichtig war, ist, dass ich das Thema Finanzen einfach thematisiert habe. Ich sage nachher, es gibt ja diesen Spruch, über Geld spricht man nicht, ne? Aber man soll auf jeden Fall darüber predigen, finde ich. Das habe ich einfach recht oft gemacht, recht regelmäßig. Und ich glaube einfach, wenn Menschen Gottes Wort verstehen und das fassen können und ergreifen können, dass es dann auch Auswirkungen hat. Und vielleicht hat es in einer gewissen Weise etwas damit zu tun. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber dir jetzt irgendwelche oder euch Beweise liefern, warum das so geteilt und irgendwie so ein 5-Punkte-Plan.
Es war auf jeden Fall eine ermutigende Glaubenserfahrung.
Ja.
Zum Unterricht und Schatzmeister, wie auch für euch beziehungsweise für München. Ja, wir hören dann nachher noch ein bisschen was und sind die anschauen, worum es geht. Und Finanzen, vielen Dank erstmal. Ich möchte das, was wir jetzt heute hören, noch mal ein bisschen in einen Zusammenhang stellen von der Predigtreihe, die ich gerade ja mache, wo es darum geht, Menschen begegnen Jesus. Menschen kommen zu Jesus, angelehnt an die Jahreslosung, weil ich gefragt habe, Anfang des Jahres, kommt überhaupt noch jemand zu Jesus in unserer Gesellschaft? Hat überhaupt noch jemand Interesse dran? Und so beschäftigen wir uns ja gerade mit einzelnen Menschen aus dem Neuen Testament, die zu Jesus kommen. Und wir tun das ja auch angelehnt an die sogenannte Engelskala, die ich da ein bisschen umformuliert habe, in Schritte zum Kreuz und Schritte vom Kreuz. Und heute geht es ganz stark um das Kreuz, jetzt mal in der Hinführung zu dem, was der Sie genannt hat. Und eine Person aus dem Neuen Testament, nämlich Zachäus. Zachäus hatte den starken Wunsch, Jesus zu sehen und kennenzulernen. Das hat er alle Hemmungen sozusagen verloren, sind auf den Baum geklettert, um diesem Wunsch nachzukommen. Jesus hat ihn angesprochen und Zachäus hat ihn dann nicht zu Hause aufgenommen, nicht nur im Lebenshaus, sondern dann auch eine Tour im irdischen Haus, sondern auch im Lebenshaus. Und was bei ihm, finde ich, immer wieder besonders faszinierend ist, dass diese Aufnahme von Jesus Konsequenzen in Bezug auf seine Finanzen hatte. Eben die Hälfte von dem, was ich besitze, den Notleidenden, und wenn ich irgendjemand zu viel abgenommen habe, da habe ich es in vierfach wieder erstattet. Ich glaube, von uns hat wahrscheinlich niemand irgendjemand zu viel abgenommen, hoffe ich mal. Aber die Hälfte von dem, was wir haben, den Notleidenden zu geben, wäre ja schon mal, wenn wir mal kurz zurückrechnen, das wäre ja schon eine Herausforderung. Was hat es jetzt mit diesen Schritten zu Jesus zu tun? Zachäus hatte eine positive Einstellung gegenüber dem Evangelium. Er wollte es genauer wissen, ob es auf Jesus auf sich hat, ob es wirklich was dahinter ist, ob Jesus das so deutlich steigt auf diesem Baum. Und er wird von Jesus angesprochen. Da war ein persönliches Betroffensein bei Zachäus. Er konnte sich konnte mit zum Kreuz kommen, symbolisch, weil es das Kreuz ja noch nicht gab. Aber diese persönliche Betroffenheit, die hat eins bewirkt. Er hat eine Erneuerung seines Glaubens bekommen. Er war ja irgendwann davor im Jude, hat mit den Römern zusammengearbeitet,
Dieser Freiheit trotzdem immer noch die Möglichkeit haben, uns zu treffen unter deinem Wort in dieser Krisenzeit. Herr Jesus, dein Wort hat Kraft, Menschenherzen zu verändern. Wir haben es bei Zachäus gesehen und wir glauben, auch das ist heute noch möglich. Dein Wort verändert, recht verstanden und im Herzen aufgenommen. Und darum möchten wir dich heute bitten, dass dein Wort in uns Fuß fassen darf. Ganz, ganz viel Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ich habe mich noch mal erinnert an mein allererstes Mal hier in eurem Haus. Das war in meiner Anfangszeit. Das ist jetzt wahrscheinlich 10, 11 Jahre her. Da waren wir hier mit den anderen Pastoren und hatten eine kleine Konferenz, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Und damals hat mir der Ernst Günther noch gesagt, ja Sigi, hier bist du in einem der womöglich schönsten Häuser des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes. Und das dachte ich mir, also ist wirklich, wirklich wunderhübsch und ich habe nur auf die Zeit gewartet, wann ich endlich mal hier predigen darf. Deshalb freue ich mich sehr über diese Einladung, Rainer. Und es ist völlig okay, dass du mir auch so ein etwas heißeres Eisen an Predigtthema gegeben hast. Es ist etwas, wie ihr vielleicht im Interview gerade gemerkt habt, das mir doch sehr, sehr am Herzen liegt und ich gerne darüber spreche. Denn ich glaube wirklich, wie ich es gesagt habe, dieses Thema, auch andere Themen, recht verstanden und recht im Herzen aufgenommen, ergriffen und umgesetzt, liegt da ganz, ganz großer Segen darin. Ich möchte anfangen mit einer kurzen Einleitung, die ich selbst mal auf einem recht großen Kongress, auf einem großen christlichen Leiterkongress erlebt habe. Vielleicht ist der Sprecher Toni Campolo euch ein Begriff. Er ist jetzt schon ein bisschen älter, ist ein amerikanischer Soziologe, christlicher Gesellschaftsforscher, könnte man übersetzen. Und der wollte eben etwas über verantwortungsbewusstes Leben an diesem Kongress weitergeben. Tausende von Kongressteilnehmern dort in dieser großen Halle. Und ich kann mich noch erinnern, er saß irgendwo hier vorne in der ersten Reihe und als er dran war, auf die Bühne zu kommen, hatte er einen riesen Stapel Bücher auf beide Arme genommen, war beladen und kam die Treppe hoch, ist gestolpert so ein bisschen, die Bücher sind hingefallen und er hat angefangen zu schimpfen. Er war böse und er hat sogar ein paar Fluchwörter eingebaut und kam ans Pult, ohne dass ich das jetzt sagen muss, absolute Stille, so wie bei euch jetzt. Ja, absolutes Stillschweigen im Saal. Er hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit von 8000 Kongressteilnehmern. Und dann hat er den Satz gesagt, den ich wahrscheinlich nicht mehr vergessen werde. Er hat gesagt, wie viel mehr regen wir uns über ein schlechtes Wort von der Kanzel auf,
als darüber, dass heute Nacht ein Kind in den Armen seiner Mutter wegen zu wenig Nahrung gestorben ist. Und dann hat er so das mal setzen lassen, dass die Menschen mal über diesen Aspekt nachdenken konnten. Wir leben in einem Land, in dem Gott uns immer wieder reich segnet. Vielleicht ist uns das gar nicht mehr so bewusst, weil es ja jedes Jahr einfach immer so ist. Da hilft uns dann oftmals so ein Blick über unsere Landesgrenzen hinaus. Ich habe euch mal ein paar Statistiken mitgebracht. Heute an diesem Tag hungern etwa 852 Millionen Menschen, also fast eine Milliarde Menschen weltweit. Davon leben 815 Millionen in Entwicklungsländern. In diesen Entwicklungsländern sterben jährlich rund 11 Millionen Kinder. 11 Millionen, das sind 30.000 Kinder pro Tag. Ungefähr die Hälfte dieser Kindersterblichkeit geht auf Unterernährung, entweder von der Mutter oder von dem Kind selbst zurück. Aktuelle Bilder über solche Schicksale erreichen uns im Moment zum Beispiel aus Jemen. Sieht man die Armutsgrenze bei 2 US-Dollar am Tag, gelten 2,7 Milliarden Menschen und damit fast die Hälfte der Weltbevölkerung, dieser Erdbevölkerung, als arm. Die Lebenserwartung in diesen Entwicklungsländern ist in der Regel sehr, sehr viel kürzer als in entwickelten Ländern im Rest der Welt. Hört mal, in einigen Teilen Afrikas, zum Beispiel in Sambia, liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei nur 32,4 Jahren. Circa 884 Millionen Menschen haben kein sauberes Wasser, 2,6 Milliarden Menschen haben keinen sicheren Platz, um auf eine Toilette zu gehen. Viele Menschen, viele Länder werden diktatorisch und korrupt regiert. Menschen finden dadurch keine Arbeit, können ihre Kinder nicht in die Schule schicken und der Armutskreislauf geht einfach weiter. Keine Schule, keine Bildung, keine Arbeit, kein Einkommen. Papst Johannes Paul II. Hat mal gesagt, dass Gott die Schöpfung dieser Erde der ganzen menschlichen Rasse zur Verfügung gestellt hat, um sie am Leben zu erhalten, nicht nur einigen wenigen Besonderen. Eigentlich mag ich solche Zahlen gar nicht und solche Geschichten. Es hat mich jetzt ein bisschen Überwindung gekostet, euch das vorzutragen. Warum? Weil sie mir auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen machen. Ich fühle mich schuldig, dass es mir so gut geht vielleicht. Auf der anderen Seite setzen sie mich unter Druck. Weil ich denke, das ist so eine Riesenaufgabe. Welchen Unterschied kann ich, kleiner Mensch, da machen? Also warum solche Zahlen anhören? Warum über solche Zahlen vielleicht mal kurz nachdenken? Könnten diese Zahlen vielleicht auch eine andere Auswirkung bei mir haben, wenn ich es zulasse? Könnte ich darüber vielleicht dazu kommen, dass sie zulassen oder mich veranlassen, dass Gottes Geist durch solche Fakten eine ganz neue, eine ganz tiefe Dankbarkeit in mir schenkt? Und daraus resultierend eine ganz, ganz neue Freude am Geben. Geben also nicht als Schuldgefühl oder Ausschuldgefühl, nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern geben aus Dankbarkeit. Es wird heute, wie gesagt, viel über Geld geredet. Zeitungen, Internet, Wirtschaftskrisen hier und dort. Aber es wird viel zu wenig über Geld gepredigt. Was bedeutet das eigentlich geistlich, mit Geld umzugehen? Was bedeutet es, Geld für das Reich Gottes zu geben? Was sagt die Bibel denn über das Geben und das Behalten dürfen? Der Paulus spricht ganz oft über dieses Thema. Er ist nicht der Einzige. Das Thema Finanzen, hat ein Kommentator gesagt, wird mehr in der Bibel behandelt als die Themen Liebe, Glaube, Hoffnung zusammengenommen. Das müssen wir uns mal vorstellen. So ein wichtiges Thema, dass die Bibel so oft darüber spricht, ist es wert, dass wir auch uns darüber austauschen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, habe ich euch einen Text mitgebracht, ganz ausführlich, wie er sich das Geben vorstellt. Ihr könnt hier an der Leinwand mitlesen. Über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem brauche ich wohl keine weiteren Worte zu verlieren. Eure Bereitschaft zu helfen ist mir ja bekannt. Es soll doch eine reiche Gabe sein und kein Almosen von Geizhälsen. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ein ganz, ganz zentraler Satz in diesem Text. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, Vers 6. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur genug für euch selbst haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr seht, er benutzt da ein ganz, ganz tolles Bild von Finanzen aussäen und dass sie Frucht bringen. Ihr werdet also reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt hat. Finanzen sind ein zentrales Thema für unseren Glauben. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gerne mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Finanzen recht verwaltet und recht investiert ist eins der größten Zeugnisse der Gemeinde und unseres Glaubens. Vers 15, wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. In diesem langen Text, ich zerpflücke ihn mal ganz kurz ein bisschen für euch, zählt der Paulus oder zeigt uns der Paulus ganz unterschiedliche Gebertypen auf. Schaut euch mal den Vers 5 an. Da spricht er über den geizigen Geber oder über den, der wenig gibt. Es soll doch eine reiche Gabe sein und kein Almosen von Geiz helfen. Ein geiziger Geber ist der, der denkt, er verliert etwas, wenn er es an Gott gibt. Er gibt, weil er fühlt, er muss, aber eigentlich will er das gar nicht. Es gibt natürlich auch und andere, viele andere Gründe für spärliches Geben. Und die sind auch völlig legitim. Finanzieller Druck, Schulden in einer gewissen Lebensphase, das kommt auch in der Gemeinde vor, ihr Lieben. Und gerade da würde ich mir wünschen, dass wir manchmal viel offener über Geld sprechen könnten, weil wir dann auch in diesen Situationen vielleicht Hilfestellung geben könnten. Aber für diesen geizigen Geber ist es wirklich eine Überwindung, etwas von dem zu teilen, was er bekommen hat. Vor einigen Jahren, habe es euch vorhin erwähnt, war ich in Afrika unterwegs und wir hatten da eine junge Frau kennengelernt durch unsere Arbeit und die wollte diesem Armutskreislauf entfliehen und wollte eine Ausbildung machen. Ich dachte mir, oh, super guter Zweck, ich helfe ihr dabei und habe, als ich dann in Deutschland war, meine Freunde und Bekannten angesprochen. Ich habe gesagt, wir brauchen 400 Euro zusammen und dann kann die ihre Ausbildung machen und kann eine ganze Familie dadurch unterstützen. Und die Leute haben gegeben, 50er und 20er und haben das alles zusammengeworfen. Dann bin ich zu einem gekommen und der hat seinen Geldbeutel aufgemacht und hat mir ganz stolz und überzeugt eine 2-Euro-Münze in die Hand gedrückt. Und ich will über so einen Kleinstbetrag überhaupt kein Urteil von hier vorne fällen. Aber hier war jemand, und ich kannte die Person ja, aber er, der zumindest nicht gewohnt war, von dem Wohlstand etwas zu teilen, was er hatte. Der geizige Geber. Als zweites spricht der Paulus über den Pflichtgeber. Schaut euch mal Vers 7 an. Da soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Der Pflichtgeber, der fragt, was ist denn mein korrekter und ganz genauer Betrag, den ich als Christenmensch für das Reich Gottes geben soll? Was ist das ganz genau korrekte Gebot Gottes dafür? Was sagt die Bibel ganz genau, was ich geben muss? Ein Pflichtgeber, der fängt die Diskussion an, ob es den Zehnten noch im Reich Gottes im Neuen Testament noch so gibt oder nicht mehr. Der Pflichtgeber, der fragt, ob ich nun 10% Vorsteuern oder Nachsteuern abgeben soll. Ich möchte auch hier keinem zu nahe treten, denn ich weiß, das ist eine verbreitete und, wie ich finde, echt wichtige Frage und Diskussion in christlichen Kreisen. Wie verhält sich das mit dem Zehnten in unserer heutigen Zeit? Ich möchte da jetzt gar nicht drauf eingehen, möchte das einfach mal so stehen lassen, vielleicht auch zum Nachdenken und zum Diskutieren. Vielleicht könnt ihr mich ja nochmal zu einer Predigt einladen oder einem Abendvortrag. Das ist ein abendfüllendes Thema, über diesen Zehnten zu sprechen. Aber der Pflichtgeber, der hat auch seine guten Seiten. Er gibt nämlich aus freien Stücken, weil er Gott gehorsam sein möchte. Und ganz wichtig beim Pflichtgeber zu erkennen, es ist jemand, der rechnet. Es ist jemand, der überlegt und sagt, was passt zu meiner Familie, was passt zu meiner momentanen Lebenssituation, in dieser Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Biblisches Geben hat auch immer etwas mit Rechenfleiß zu tun. Will ich mit anderen teilen, dann muss ich das in meinen Familienhaushaltsplan einplanen. Einnahmen müssen Ausgaben gegenübergestellt werden. Ich muss immer noch meine Versicherungen bezahlen können. Ich darf Rücklagen bilden. Ich darf an eine private Altersvorsorge denken. Es muss geplant und eingeübt werden, zu teilen, wenn man das so nicht gewohnt ist oder war. So legt uns Paulus das hier nahe. Ein dritter Typ Geber, dem kann der Pflichtanteil gar nicht groß genug sein. Das sind die, die selbst wenig Geld brauchen und gleichzeitig ein ganz großes Herz haben, um mit anderen zu teilen. Das ist der barmherzige Geber in Vers 9. Schaut euch das mal an. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Das sind die Menschen, die Leid auf der Welt sehen und denen geht einfach automatisch der Geldbeutel auf. Da wird überwiesen, was so möglich ist, um den Menschen vor Ort zu helfen. Wenn in Togo ein Erdbeben passiert oder eine Überschwemmung im Ahrtal, der Barmherzige, der spendet zuerst. Der Barmherzige ist oft traurig, weil er nicht genug Geld hat, um noch mehr Not auf der Welt zu lindern. Ich habe die Geschichte von einem Mann gehört, bin mir nicht sicher, ob sie wahr ist, denn sie ist echt crazy. Er wurde geschrieben, er lief eines Nachts durch ein Stadtviertel, in dem es recht unsicher war. Und natürlich wurde er überfallen und sollte Geld geben und darauf hat er wohl geantwortet, leider habe ich nur $5 in meiner Tasche, möchten Sie mit mir nach Hause kommen, da habe ich noch eine ganze Menge mehr. Der Barmherzige ist der, der mit allen möglichen Mitteln die Not anderer lindern möchte. Als viertes spricht Paulus über den Investor. Jetzt komme ich zu diesem ganz zentralen Vers, den ich vorhin erwähnt habe. Vers 6, schaut nochmal hin. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ihr kennt dieses Bild aus der Landwirtschaft. Wenn ein Bauer etwas aussät, dann ist er wie ein Unternehmer. Der investiert da gerade. Der Ertrag soll, wenn möglich, am Ende größer sein als das, was er ausgibt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in diesem Vers, in diesem Text zu erkennen. Was ich spende, was ich gebe, das investiere ich in das Reich Gottes. Und Gott wird dafür sorgen, dass durch meine Gabe die Aktien im Reich Gottes steigen werden. Und ich kann mich dann darüber freuen, dass dort Segen entsteht. Wenn Leute heute das Wohlstandsevangelium predigen, dann wird die Wahrheit genau an dieser Stelle verdreht. Dann wird da behauptet, wenn ich viel sähe, dann werde auch ich viel ernten. Das ist aber nicht das, was dieser Text hier sagt. Dieser kleine Unterschied ist hier ganz wichtig. Wir investieren dieses Geld nicht in uns selbst, sondern in Gottes Reich. Und Gott wird dafür sorgen, dass es dort in seinem Reich viel Ertrag bringen wird. Der Investor gibt auch strategisch. Er informiert sich, wo es am besten angelegt ist. Dann gibt er lieber mal an einer Stelle etwa eine größere Summe, eine zielgerichtete Spende, als es überall generell zu verteilen. Ihr Lieben, wenn wir die Berichte des Neuen Testaments zusammenbringen, und da kommt jetzt diese Verbindung zu Zachäus her, Rainer, die du vorhin gestellt hast, dann erkennen wir, dass Gemeinde damals in Bezug auf ihre Finanzen vollkommen neue Wege gegangen sind. Was die Christen, die Urchristen in der ersten Gemeinde mit ihrem Geld gemacht haben, das kannte man damals einfach nicht. So ist man damit nicht umgegangen. So hat man sich einfach nicht verhalten in der damaligen Gesellschaft. Das unternehmerische Denken der Christen damals in Bezug auf ihr Geld und auf ihr Gut hat sich vollkommen verändert. Sie haben ihr Geld ausgegeben und benutzt. Sie haben es investiert, um damit Gottes Reich zu bauen. Dieses neue Leben in Christus hat zur Auswirkung gehabt, dass sie wirklich opferbereit waren. Nicht etwas nur vom Überfluss gegeben. Sie waren opferbereit, auf ihren eigenen Luxus, auf ihr eigenes Eigentum zu verzichten, um ein viel größeres Ziel zu erreichen. Um es für ein größeres Ziel als ihr eigenes Leben, ihr eigenes Vorwärtskommen, ihren eigenen Erfolg einzubringen. Und dieses größere Ziel war, dass ich ganz konkret das, was ich habe, für meinen Nächsten investiere. Ich gebe von mir ab, damit es dem anderen gut geht. Ich gebe von mir etwas her, damit der andere seine Miete zahlen kann, dass er seine Schulden zurückbezahlen kann, dass seine Kinder in die Schule gehen können, dass seine Familie etwas zu essen hat, dass die sauberes Wasser oder dies oder jenes bekommen. Könnte es manchmal sein, dass wir keine Freude haben zu geben, weil wir kein konkretes Ziel haben, für das es sich lohnt zu investieren? Eine ganz konkrete Frage an euch als Gemeinde, an euch als Leitungskreis. Verfolgt ihr Ziele, für die ihr motiviert seid zu geben? Habt ihr als Leitungskreis klare Ziele formuliert, für die ihr eure Gemeinde auffordern könnt, sie gerne motiviert dafür zu geben, damit diese Ziele im Reich Gottes umgesetzt werden können? Dieses neue Leben mit Jesus hatte ganz offensichtliche Veränderungen und neue Handlungsweisen bei diesen Christen hervorgebracht. Man hat die Gläubigen wirklich an ihrem veränderten Leben erkannt. Ihr Lieben, das ist so zentral zu erkennen. Ja? Die Gläubigen sind nicht auf der Straße rumgelaufen und haben von Jesus erzählt. Das auch, wenn die Frage kam. Aber die Gesellschaft hat sie daran erkannt, wie sie neu mit ihrer Sexualität umgegangen sind und mit ihren Finanzen. Das war die Kraft des Zeugnisses der frühen Gemeinde, um so zu wachsen, wie sie gewachsen ist. Das ist die wichtige, zentrale Erkenntnis auch an diesem Text. Der Investor-Typ. Der letzte Geber-Typ, der vielleicht eine Mischung von diesen Ganzen ist, ist der dankbare Geber. Damit komme ich wieder zu meiner Einleitung. Vers 11. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die Notleidenden in Jerusalem. Sie würde auch bewirken, dass Menschen Gott dafür danken, dass Menschen durch diese Gabe in eine neue Beziehung mit Gott kommen. Das, was ihr gebt, bringt Menschen in Verbindung mit Gott. Das ist doch das schönste Geben, oder? Dass ich die Möglichkeit habe, meine Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Die Bibel nennt es Dankopfer. Ich mache mir dadurch bewusst, wie gut es mir geht und wie viel Gott für mich getan hat, mein gutes Leben, dass ich ihn kennen darf, dass er seinen Sohn für mich hingegeben hat, damit er meine Schuld gesühnt hat. Danke für meinen Beruf, danke für meine Familie, danke für meine Kinder und dass sie gesund und sicher in diesem Land aufwachsen dürfen. Dass ich alles habe, was ich zum Leben brauche. Für all das möchten wir danken und diesen Dank kann ich durch mein Geben zum Ausdruck bringen. Interessant ist, zu einem Dankopfer passt es nicht, dass man schaut, was gibt der andere oder wie viel gibt der oder jener. Und zu einem Dankopfer passt es auch nicht, dass man rechnet. Zehnter oder nicht Zehnter. Warum? Danken kommt vom Herzen, nicht vom Verstand. Daher soll unser Geben kommen. Wenn wir also diese ursprüngliche Gemeinde in ihrer ursprünglichen Form betrachten, dann können wir erkennen, da kommen Leute zum Glauben an Jesus. Und der Heilige Geist bewegt sie dahin, dass sie erkennen, sie können nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Diese Hinkehr zu Jesus bringt eine Umkehr der Herzenshaltung. Nicht, dass sie das Schöne des Lebens jetzt nicht mehr genießen wollen, sondern dass neue Prioritäten in ihrem Leben stattfinden. Beziehung zum Nächsten ist das, was die zentrale Rolle dieser Menschen damals ausgemacht hat. Es ist die Abkehr von dem, dass sie sagen, nichts anderes soll unsere Freiheit bestimmen, als nur die Liebe Gottes. Der Börsenkurs von Gold und Silber ist in den Keller gefallen bei ihnen und der Börsenkurs für den Bruder und die Schwester ist nach oben geschnellt. Sie haben ihr Geld gegeben, weil sie dem Nächsten dienen wollten. Das war das herausragende Zeichen dieser jungen Christen. Ich bin nicht mehr Sklave des Geldes, ich bin Herr und bestimme, was ich damit mache. Und wenn ihr die Kirchengeschichte anschaut, von der frühen Christenheit durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, dann waren die Ergebnisse dieses Lebens ganz offensichtlich. Satte Kinder, sauberes Wasser, Bildung für Arme, echte Gemeinschaft unter den Menschen, echtes Wachstum in diesen Gemeinden. Zum Abschluss, der Zukunftsforscher Horst Opaschowski hat gesagt, dass sich unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch all diese Krisen, die wir jetzt erleben, ganz enorm verändern wird. Die Werte werden anders, die Prioritäten werden sich ändern. Es wird eine Abkehr vom materiellen Reichtum geben und eine Hinwendung zu dem, was wirklich wichtig ist. Er hat den Satz geprägt, was unsere Gesellschaft prägen soll, gut leben, statt viel zu haben. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, was für eine Chance für uns Christen. Das, was er hier beschreibt, das kennen wir seit 2000 Jahren aus dem Wort Gottes. Und die Gesellschaft, sie wird auf uns schauen. Wie gehen wir mit unseren Finanzen um? Wo investieren wir? In uns oder in die Not dieser Welt? Und so hoffe ich, dass euch diese Predigt heute Morgen nicht ein schlechtes Gewissen gemacht hat oder irgendwelchen Druck auf euch ausübt, mehr Geld in der Gemeinde zu geben, dass euer Defizit überwunden wird. Das wäre natürlich auch schön und gut und richtig. Aber ich hoffe, dass es uns hilft, einen Moment mal wegzuschauen von unseren Herausforderungen, in denen wir alle konkret leben. Das darf keiner verneinen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir vom Wegschauen von unseren Herausforderungen, und hinschauen auf das, was Gott uns geschenkt hat, zu tiefer Dankbarkeit kommen. Und diese Dankbarkeit uns dann anleitet, in Reich Gottes zu investieren, wo ihr als Gemeinde denkt, wo euer Platz ist. Und dann mannigfaltigen Segen zu ernten. Amen. Ich würde gerne noch einmal mit uns beten. Ihr erhebt euch dazu, gell? Weil dann das Vater unser im Anschluss noch kommt. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir danken dir, dass du nicht ein Gott bist, der uns die Pistole auf die Brust setzt und sagt, jetzt musst du, sondern du machst das, du ermutigst uns, von unseren Gaben abzugeben, weil du weißt, es wird uns so viel Segen bringen, es wird uns so viel Freude machen, es wird so viel, bei so vielen Menschen Dankbarkeit hervorrufen, wenn sie gerettet werden und wenn ihnen in ihrer Not geholfen wird. Und ich bitte dich so herzlich, dass da in unserem Denken ganz persönlich und in unseren Gemeinden echt neues Denken aufleben darf. Dass wir nicht gucken müssen, was können wir zusammenkratzen, was können wir halten, sondern wo können wir investieren, wo Rost und Motten es nicht fressen, sondern wo es wie ein echter Unternehmer für die Ewigkeit investiert ist. Zeig uns das ganz persönlich. Zeig das hier, dieser Gemeinde vor Ort, uns im SV. Und segne du uns in dieser Reise. Segne du uns auf diesem Weg, so wie du es möchtest, so wie du es für gut hältst. Danke, dass wir dir diese Anliegen bringen dürfen. Und all das, was wir sonst noch auf dem Herzen haben und wofür wir jetzt in diesem Gottesdienst noch nicht gebetet haben, wollen wir zusammenfassen in diesem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere